Offenbarung 21 und wir werden heute den Text ab Vers 18 anschauen. Ich werde hier und da vielleicht zurückgehen auf das, was wir letztes Mal ein bisschen angesprochen haben, um das ein bisschen mehr zu klären zu wollen. Aber ich möchte, bevor wir den Text lesen, gleich, möchte ich mit einer Illustration anfangen. Ihr habt euch alle bestimmt schon mal Gedanken darüber gemacht, wie der Himmel ist, oder? Kinder, habt ihr auch Gedanken gemacht darüber, wie der Himmel ist? Oder nicht so richtig? Ich habe eine Geschichte gelesen von einem jungen Vater, der hat seine 8-jährige Tochter ins Bett gebracht. Und dann hat er sie gefragt, worauf freust du dich besonders, wenn du an den Himmel denkst? Oh, da brauchte die Kleine nicht lange darüber nachzudenken. Die sagte, boah, ich freue mich auf das Karussellfahren. Ja, und dass man nicht in Schlange stehen muss, um aufs Karussell zu kommen. Ich freue mich auf freie Eiscreme, Bonbons, die es geben wird. Und dann ging es los. Die hat fast nicht aufgehört und der Vater hat es schon gemerkt. Oh. Der hat sich Gedanken gemacht, ja, wie es im Himmel wohl sein wird. Und so hat er sie unterbrochen und sagte, naja, das ist alles schön und gut, aber möchtest du auch ein Haustier, ein Pet haben im Himmel? Die sagte, ja, natürlich. Ich möchte meinen eigenen Dinosaurier als Haustier haben. Ja? Naja, wir lachen darüber und schmunzeln darüber. Ja, die Kinder haben schon ihre eigene Vorstellung, wie es im Himmel sein wird. Aber interessanterweise ist das mit älteren Geschwistern oder älteren Menschen auch so. Die haben auch ihre eigenen Vorstellungen, wie der Himmel ist. Und manche denken, die haben dann ein Ferrari, natürlich einen elektrischen Ferrari, den sie fahren wollen, oder ein weißes Pferd und was weiß ich. Und vor allem haben manche sehr interessante Vorstellungen, wie man in den Himmel kommt. Und das haut oft mit dem nicht hin, was die Heilige Schrift uns sagt. Ja. So, in den letzten Predigten, es war nicht eine, sondern etliche, da haben wir darüber nachgedacht, was eigentlich das Neue Gottes ist. Oder man kann sagen, was der Himmel ist. Die Ewigkeit wirklich ist. Ja, das neue Gottes, diese neue Schöpfung, neuer Himmel, neue Erde, neue Stadt. Und wie gesagt, unter anderem das 21. Kapitel der Offenbarung, das spricht darüber. Es gibt uns so einen kleinen Einblick in dieses neue Gottes. Und eins wird uns klar, wenn wir diese Verse lesen, darüber nachdenken, dass es eine komplett neue Ordnung sein wird. Ja, und eine komplett neue Stadt, die über unseren Verstand eigentlich hinausgeht. Das Verständnis dieser Stadt geht über unser Verständnis hinaus, wenn wir über das heilige Jerusalem nachdenken. So, heute möchte ich mit uns in unserem Studium weitermachen und manche Dinge doch in Bezug zu dieser Stadt, die schlussendlich ja der Himmel ist, ja, mit der neuen Erde, mit dem neuen Himmel, möchte ich das erklärend etwas dazu sagen, was die Schrift uns sagt. Schaut einmal in den Versen 18 bis 21. Hier werden wir darauf hingewiesen, wie schön diese Stadt sein wird. So, ich lese uns die Verse 18 bis 21. Und der Bau ihrer Mauer war aus Jaspis, und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glanze. Mensch, ich kann das kaum sehen. Glase, entschuldigt. Meine Augen werden schlecht. Ja, die Brille, ich weiß auch nicht. Ich muss ein Vergrößerungsglas haben. Brille ist schon nicht gut genug. So, und die Grundsteine der Mauer der Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war Jaspis wieder, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon und so geht es weiter, bis dann Vers 20 Ende, schaut einmal, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, Ein jegliches Tor war aus einer ganzen Perle und die Straßen der Stadt waren reines Gold, wie durchscheinendes Glas. Da ist es noch einmal. Ja. So, wir lesen diese Verse, sind vielleicht ein bisschen erstaunt. Oh, das ist aber interessant, was uns hier gesagt wird. Und gerade letzte Woche habe ich mit einem Besuch gesprochen, der zu uns gekommen ist aus Deutschland. Und er ist ein Evangelist beim Neues Leben in Deutschland. Das ist die Missionsgruppe oder das Missionswerk, das Anton Schulte seinerzeit gegründet hat. Und ich habe ihm erzählt, dass wir über das Neue Jerusalem nachdenken, Kapitel 21. Und dann fragt er mich, naja, wie legst du es denn aus? Denkst du, dass es wortwörtlich zu verstehen ist, was wir hier lesen, zum Beispiel auch im Zusammenhang der Steine? Oder ist das einfach nur ein Hinweis, dass es einfach herrlich sein wird? Es ist beides. Ja, einmal verstehen wir im Gebrauch dieser Steine, es wird sehr schön sein, mit Sicherheit. Aber zum anderen, warum soll ich das nicht wortwörtlich verstehen, was hier steht? Ist Gott etwas unmöglich? Schaut doch mal, Jesus ist auf dem Wasser gewandelt, spazieren gegangen. Habt ihr das schon mal versucht? Ja, ich kenne jemanden, die haben es versucht. Ja, ist nicht gelungen. Ja, zum Glück konnten sie schwimmen. Jesus hat Tote auferweckt. So ist für Jesus das ein Problem, ist für Gott den Vater das ein Problem, so eine Stadt zu bauen? Ich denke nicht. Ich habe aber eine andere Frage. Und das ist eine Frage, die jeder von uns haben sollte, denke ich mir. Woher wusste der Apostel Johannes die Namen der Edelsteine, die hier gebraucht werden? War er Juwelier gewesen? Nein, er war ein schlichter, was? Fischer. So, woher weiß er all diese Steine? Ja, die dort aufgezählt werden. Ihr Lieben, wenn ich einen Edelstein sehe, ich kann einen Diamanten nicht von einem geschliffenen Glas erkennen. Ich würde das nicht erkennen können. Ich weiß nichts von Silber und Gold. Das einzige Gold, was ich möglicherweise habe, aber selbst das, denke ich habe keine Goldplomben. Habt ihr Goldplomben? Das sind die besten. Ja, ich habe keine. Mein Arzt hat gesagt, wenn du Plomben reinmachen willst, dann mach Goldplomben rein, all das, was die da reinmachen, das Amalgam, der ist schädlich, was immer. Ich habe die immer noch drin und lebe immer noch. So, ich weiß nichts von Gold, ich weiß nichts von Edelstein. Wieso weiß der Apostel Johannes das? Und er nennt sie, ja, alle 12. Aha, und das ist exakt die Antwort, denke ich, auf meine Frage. Die Antwort finden wir im Alten Testament. Wo finden wir 12 Edelsteine im Alten Testament? Wir finden sie auf der Brusttafel des Hohepriesters. Genau 12. Ja? Und genau diese 12, denke ich, ja, nennt der Apostel Johannes, weil er doch mit dem Alten Testament vertraut sind. Und wir wissen genau, diese 12 Steine auf der Brustplatte des Hohepriesters, das Teil, was der Hohepriester dann anhaben musste, wurde Hoshen genannt im Hebräischen. Und in 2. Mose 28, 15 bis 21 lesen wir davon. Und da werden alle 12 dieser Edelsteine auch genannt. Ich habe mal im Computer nachgeschaut. Es ist interessant, das zu sehen, wie das angeordnet ist. Es ist wunderbar. Und vor allem habe ich eine Webpage gefunden im Computer, wo die verkauft Juwelen. Und einer hat gedacht, warum kann ich nicht so ein Miniatur-Hoshen machen? Also diese Brustplatte mit 12 Edelsteinen, die dann wirklich drin sind. Ich habe mir den Preis angeguckt von diesem kleinen Anhänger. Auf einer Goldkette, ich glaube 18 Karat, gibt es sowas? Uli, du weißt das, 18 Karat, das sind $1,300 wollte er dafür haben. Ein Ring mit diesem Hoshen, ja, also mit diesen 12 Edelsteinen, $7,000. Und Leute kaufen sowas, das ist interessant. Auf jeden Fall, für sie hat das wahrscheinlich eine Bedeutung, aber hier ist die Verbindung, die ich erkenne, vom Lesen diesen Text, ja, und wissen, was das Alte Testament sagt. Ja, gerade über diese Brustplatte des Hohepriesters. Und der Hohepriester musste diese Brustplatte tragen in seinem Dienst, ja, wenn er Gott diente, und er repräsentierte praktisch, und das war das Symbol dieser Platte, er repräsentierte das ganze Volk Israel. Jeder Edelstein stand für einen Stamm aus dem Volke Israels. Ja. Wir haben hier doch ein Problem hier. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass 8 der Steine vom Namen her passen, 4 aber nicht. Ja? So 8 der Steine, die hier im Text genannt werden, im Neuen Testament, sind ganz genau die 8 Steine, die im Alten Testament gebraucht werden. 4 passen nicht. Und da sagen uns die Bibellehrer, das hängt damit zusammen, dass im Laufe der Jahre die Steine mit anderen Namen identifiziert worden sind. Und das ist wahrscheinlich das Problem. Und das Problem ist wahrscheinlich auch die Sprache. Während das Alte Testament, das meiste, ist in Hebräisch geschrieben worden und das Neue Testament in Griechisch, dass da auch eine Änderung gegeben hat. Ich möchte ein Beispiel nennen. Schaut einmal in Vers 11. Dort wird von einem Jaspis gesprochen, der klar ist wie Kristall. Ja? Ich habe mal nachgeguckt, ein Jaspis ist eigentlich rot oder grün, er ist nicht klar. Ja? So, welcher Edelstein ist aber wie ein Kristall? Das ist ein Diamant. Ja? So, es kann sein, dass, und das ist sehr wahrscheinlich so, dass der Diamant mit dem Namen, mit einem anderen Namen seiner Zeit identifiziert worden ist und eigentlich hier von einem Diamanten die Rede ist, der strahlt. So, was können wir also sagen im Zusammenhang der Edelsteine, die hier erwähnt werden? Wir können auf jeden Fall Folgendes sagen. Die Stadt Neu-Jerusalem wird außerordentlich schön sein. Ja? Sie wird außerordentlich gewaltig sein. Ja? Und wenn allein die Tore, das muss man sich vorstellen, jeweils eine Perle sind, ja, so, das sind also 12 Perlen als jeweils ein Tor. Habt ihr je so eine Perle gesehen? Ich noch nicht. Auch nie von so einer Perle gehört. Ja? So, es ist sehr außergewöhnlich, was uns hier beschrieben wird, dass wir mit unserem Verstand kaum begreifen können. Aber überlegen wir einmal. Welche Stadt, die ihr gesehen habt, hat euch wirklich gefallen? Hat euch wirklich imponiert? Ja? So, ich habe Frankfurt gesehen. Hat mir nicht gefallen. Zu viele Menschen. Man wird verrückter. Ich habe in Afrika habe ich Nairobi gesehen, die Hauptstadt von Kenia, und auch Mombasa gesehen. Naja, die waren so. Ich habe Calgary gesehen, erst vor kurzem. Ist nicht schlecht, die Stadt. Ich habe Los Angeles gesehen. Ja, und das Einzige, was ich an dieser Stadt schön gefunden habe, war das Meer. Ja, und ein Restaurant, wo wir dann eine Fischsuppe gegessen haben. Alles andere kann mir gestohlen bleiben. Ja, das war keine schöne Stadt. So, wenn ich ehrlich bin, ich bin eigentlich ein Mensch, der lieber auf dem Land leben würde, als in einer Stadt. Ja, aber auf das neue Jerusalem, da freue ich mich. Ja, nicht in erster Linie, weil es so schön sein wird. Darüber freue ich mich auch, dass es so herrlich, so gewaltig sein wird, sondern aus einem anderen Grund. Und das ist der nächste Punkt, den ich mit uns ansprechen möchte. Schaut einmal Vers 22. Hier wird von dem Tempel der Stadt gesprochen. Es wird gesagt, Vers 22, und ich sah keinen Tempel darin, also in dieser Stadt Neu-Jerusalem, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. So, ich habe eben gesagt, dass die Stadt, das neue Jerusalem, außerordentlich schön sein wird, ja, außerordentlich gewaltig sein wird. Im Deutschen wird ein Wort gebraucht, mega. Ja, also eine Megastadt, eine gewaltige, gewaltige Stadt. Und eins können wir noch dazu sagen, sie wird außerordentlich heilig sein. Ja, das ist der Hinweis des 22. Verses. So, der Text versichert uns, dass es keinen Tempel in dieser Stadt geben wird. Warum nicht? Der Text sagt uns, weil die ganze Stadt eigentlich als solches die Wohnstätte Gottes ist und Gott erfüllt diese Stadt mit seiner Gegenwart. Ja? Und hier sehen wir wieder einmal die Verbindung zu dem Alten Testament. Ja? Uns werden ja die Maße dieser Stadt ganz genau aufgezeigt. Ich werde gleich etwas darüber sagen. Aber im Alten Testament, wir wissen das, wohnte Gott wo, oder er wählte es, dort zu weilen, das war in dem Allerheiligsten des Tempels, der Stiftshütte und dann des Tempels. Ja, und das Interessante ist bei diesem Allerheiligen der Stiftshütte und des Tempels Folgendes gewesen: Es war immer ein Raum, der von der Länge, von der Breite und von der Höhe dasselbe Maß hatte. So, es war ein Kubus, sagt man. Das ist, denke ich, der richtige Name oder Bezeichnung in der Geometrie, also ein Würfel. Länge, Breite, Höhe, dasselbe. Stiftshütte, Tempel. Stiftshütte waren es 15 Feet, das heißt 4,57 Meter. In der Stiftshütte waren es dann 30 Feet, 9,144 Meter. Aber es war ein Würfel. Und das sehen wir auch mit dem neuen Jerusalem, das nun hier in Vers 22 praktisch als ganze Stadt, als die Wohnstätte, der Tempel Gottes, deklariert wird. Gott selber ist in dieser Stadt. Und wir schauen uns die Maße der Stadt an. Das sind 1400 Meilen, sagen uns die Bibellehrer. Die werden hier genannt im Text. Ich habe mal nachgerechnet, das sind 2252,08 Kilometer. Das ist nur die Länge. Ja? Genauso ist es mit der Breite und mit der Höhe. So, es ist ein Quadrat. Und ich habe auch mal geguckt, und mit dem Computer kann man das machen, wie weit ist es 2250 Kilometer Luftlinie? Ja? Es ist genau von Vancouver bis nach Kenora, Ontario. Das ist praktisch nur die Länge und dann die Breite und dann die Höhe. Überlegt einmal, wenn ihr ein Flugzeug über euch fliegen seht, wie hoch sind die Flugzeuge? Ungefähr 9 bis 12 Kilometer, genau. Und dann sind diese Riesenmaschinen so klein wie eine Ameise. Ja, weil, ja, eben 10 Kilometer, das ist das ist hoch, das ist sehr hoch. Aber jetzt überlegt einmal die Stadt, 2250 Kilometer hoch. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Deshalb sagen uns die Bibellehrer, die das ausgerechnet haben, sie haben gesagt, dass 95% dieser Stadt, es liegt im Weltraum. Würden wir heute sagen. Ja? So, es ist ein gewaltiger Würfel, gewaltiger Kubus, würde man sagen. So, in einem Wort gesagt, das neue Jerusalem ist massiv, enorm. Es wird genug Platz haben für jeden, der sich in Buße Jesus Christus anvertraut hat. Und das ist der Hinweis. Und überlegen wir einmal, und hier ist eine Frage wieder an uns alle und auch an die Kinder. Ich weiß nicht, ob die zuhören, aber ich hoffe, dass ihr zuhört. Wie viele Ecken hat ein Quadrat? Schnell, ausrechnen. Wie viel? 12. Und das ist ja auch interessant. Wie viele Steine werden hier genannt? Wie viele Apostel haben wir? Wie viele Stämme Israels werden hier genannt? Und. Wie viele Tore sind? So oft wird die Zahl 12 genannt, ihr Lieben, das ist kein Zufall. Und wenn man sich mit der Zahl beschäftigt, Zahl 12, dann merkt man und kommt aus dem Staunen nicht heraus, wie bedeutend diese Zahl für Mathematik ist, für Astronomie ist und auch für Musik. Ich kann darauf nicht eingehen, das würde zu viel Zeit nehmen. Und bedeutend ist diese Zahl auch in der Heiligen Schrift. Und ich denke, dass unser himmlischer Vater ein gewaltiger Mathematiker ist. Und das ist es, warum viele Mathematikprofessoren, warum viele Physiker zum Glauben kommen. Ja, eher als zum Beispiel Biologen oder wer weiß wer. Ja, oder Ärzte. Sie verstehen, dass diese Ordnung, dass dieses Logische, ja, dass dieses Gleichgewicht auch in der Physik nicht von allein entstehen kann, sondern dass jemand dafür verantwortlich ist. Aber lass mich zusammenfassend Folgendes sagen. Wenn Menschen uns fragen, wo ist denn der Himmel, von dem die Bibel spricht, dann können wir grundsätzlich Folgendes sagen, lesend die Heilige Schrift, der Himmel ist dort, wo Gott ist. Der Himmel ist dort, wo Gott ist. Und hier in unserem Text wird uns offenbart, dass Gott selbst in dem neuen Jerusalem lebt. Und deshalb ist diese gewaltige, gewaltige Stadt, die uns hier offenbart wird, ja, und die wir nur ansatzweise gebrauchen, der Himmel samt der neuen Erde und des neuen Himmels. Und weil Gott selbst in dieser Stadt ist, ja, dann bedarf es auch keines Tempels. Und sie ist der Tempel Gottes, weil Gott selbst in ihr lebt. Im Alten Testament, wir haben das schon gesagt, weilte Gott im Allerheiligsten der Stiftshütte. Deshalb musste das Volk Israel immer wieder diese Stiftshütte mit sich herumtragen. Und dann war es im Tempel, dort war es genauso, bis uns dann interessanterweise der Prophet Hesekiel ganz genau erklärt, dass die Gegenwart Gottes, er sieht es in einer Vision, wie die Gegenwart, die Heiligkeit Gottes, den Tempel verlässt. Und sie verlässt, wie der Hesekiel sagt, nicht einfach so. Er sagt genau, in welche Richtung sie weggeht, nämlich nach Osten hin. Und wir wissen auch von gerade studierend die Heilige Schrift, dass Jesus vom Osten her nach Jerusalem wieder zurückkommt. Interessanterweise ist nichts ist Zufall in der Heiligen Schrift. Ja? Wo ist der Tempel Gottes heute? Die Heilige Schrift sagt uns, dass wir, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, wir sind der Tempel Gottes heute, ja? Weil Gott in uns lebt, durch den Heiligen Geist. In dem tausendjährigen Reich wird es wieder einen sichtbaren Tempel geben, das wissen wir, und dann aber in dem neuen Gottes, in dem neuen Jerusalem, wird es keinen Tempel geben, weil Gott nun in der Mitte seiner Menschen leben wird, eben in dieser Stadt, die sehr schön sein wird, sodass man es kaum begreifen kann. Wir kommen zum nächsten Punkt unserer Predigt und dabei geht es um das Licht oder die Beleuchtung der Stadt. Wir lesen in Versen 23 bis 24 Folgendes. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker, die gerettet sind, werden wandeln in ihrem Licht. So, was ist die Beleuchtung? Ich unterbreche hier. Was ist die Beleuchtung? Und wir wissen, es ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Diejenigen, die schon mal nachts irgendwo im Wald gewesen sind, man freut sich, wenn man eine Taschenlampe dabei hat, ja, dass man wenigstens was sehen kann, oder wenn der Mond hell scheint, dass man wenigstens sieht, wo man hingeht. Ich habe gerade gestern eine sehr interessante Geschichte gehört von einer jungen Dame, die eine Missionarin werden möchte in Papua-Neuguinea. Und die haben ein Seminar gehabt irgendwo in Ostdeutschland und da haben sie sich getroffen und sie hat ein Fahrrad ausgeliehen und ist mit dem Fahrrad durch den Wald gefahren zu diesem Gebäude. Ich weiß nicht, war das ein Restaurant, altes Restaurant, was umgebaut worden ist, und dort haben sie sich getroffen, dort wurden Seminare abgehalten. Und es wurde sehr spät und dann musste sie wieder zurück durch den Wald. Und es war dunkel und sie hat sich verirrt, ja, mit dem Fahrrad. Sie kannte sich nicht aus. Dann ist sie rumgefahren, rumgeguckt, naja, was mache ich jetzt? Mitten im Wald, dunkel. Und dann sieht sie plötzlich ein Feuer. Und dann geht sie dahin und stellt fest, oh, da sitzt ein Mann am Feuer. Oh, sie geht, die hat keine Angst, diese junge Dame. Und setzt sich dazu und fängt an zu erzählen. Sie erzählt ihr von Jesus, sie erzählt diesem Mann von Jesus und so weiter. Und er erzählt ihr, kennt ihr den Jakobsweg? Wisst ihr, was das ist? Jakobsweg, habt ihr mal davon gehört? Das ist so eine Welle in Deutschland im Moment, die schon seit einigen Jahren eigentlich populär ist. Menschen, die so ein bisschen aus dem Stress weggehen wollen, die vielleicht enttäuscht sind von ihrem Leben, die machen sich dann auf dem Weg, das fängt in Deutschland an und dann ist da so ein Weg, du gehst zu Fuß, ja, bis nach Spanien, irgendwo in Spanien. Und da ist ein Kloster und ich denke, dieses Kloster ist dann praktisch das Ziel dieses Jakobsweges. Und dieser Mann war auf dem Jakobsweg. Er hat ein schweres Jahr gehabt mit in seiner Ehe, mit seinem Beruf, so, der hat alles aufgegeben und war unterwegs nach Spanien, ja, zu diesem Kloster. Wollte auch über sein Leben nachdenken und sie hat ihm das Zeugnis von Jesus weitergegeben. Hat gesagt, du wirst nie, auch wenn du am Ende dort angelangt bist in Spanien, du wirst nie zufrieden sein, wenn Jesus Christus nicht in deinem Herzen ist. Interessant, nicht? Dass Gott einem die Gelegenheit gibt. Die Geschichte hat noch nicht zu Ende, dann ist sie weitergefahren, kommt aus dem Wald nicht raus und dann sagt, da war eine Bank. Und da hat sie sich auf die Bank gestellt und fing an, Hymnen zu singen. Stellt euch vor, mitten im Wald, in der Nacht. Und da kam einer mit dem Fahrrad vorbei, der ist fast vom Fahrrad gefallen, ja, als er diese junge Dame gelegen hat. So, wieder eine Möglichkeit, jemandem Zeugnis zu sagen. Interessant. Aber wo bin ich denn hier in meiner Predigt? Ja? Oh ja, das Licht der Stadt ist wichtig. Ihr Lieben, Licht ist wichtig. Ja? Und uns wird manches hier erklärt, wie gesagt, das uns noch unverständlich ist im Moment, aber wenn wir es sehen werden, es wird gewaltig sein. Aber unter anderem ist auch dieser Hinweis, den wir gelesen haben, ganz klar die Erfüllung des Alten Testaments. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr die Bibel habt, schlagt doch auf Jesaja 60, Vers 19. Jesaja 60, Vers 19. Schaut einmal. Und hier ist es Jesaja. Jesaja. Ja, der tausende Jahre zurücklebte, ja, der Prophet. Und hören wir einmal, was er sagt. Und überlegt mal, wo diese Worte, die er spricht, tatsächlich ihre Erfüllung haben werden. So, er sagt Folgendes. Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage. Aha, kommt uns irgendwie bekannt vor, gerade aus unserem Text, und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht sein und dein Gott dein Glanz sein. Ja? So, worüber spricht der Prophet Jesaja? Wir denken drüber nach, wir lesen unseren Text und sagen, naja, er spricht vom neuen Jerusalem. Schon er. Schon Jesaja wusste darüber und deshalb schreibt er darüber. Aber nicht nur das, wir wissen auch, dass Abraham, der noch vor Jesaja gelebt hat, darüber Bescheid wusste. Ja? So, deshalb wundert uns das nicht. Jesus selbst sagt Folgendes in Johannes 8, Vers 12. Er sagt, ich bin das Licht dieser Welt. So, wann wird dieses Wort des Herrn Jesu, wir können es vergeistlichen, wir verstehen das, ja, und wir haben es auch vergeistlich. Aber wann wird diese Aussage Jesu, wenn er sagt, ich bin das Licht dieser Welt, Vollkommenheit? Wann wird es Vollkommenheit? Im neuen Jerusalem. Das lesen wir hier. Er wird das Licht der neuen Welt sein. Und wir sehen, in dem neuen Jerusalem wird das, was Jesus vor 2000 Jahren sagte, wortwörtliche Wirklichkeit werden. So wie auch ich vergeistliche manches zu schnell, ohne darüber nachzudenken, ob es wortwörtlich wirklich verstanden werden kann. Ja? So, es wird eine neue Welt geben, es wird eine neue Ordnung sein, es werden neue Gesetze sein, die für uns im Moment noch so ein bisschen wie Science Fiction scheinen. Ja? Und wir als zu Jesus gehörende Menschen, so wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, ja, wir haben schon dadurch, dass der Heilige Geist in uns kommt, dieses ewige Licht in uns, ja, durch die Wiedergeburt. Genauso wie wir der Tempel Gottes sind, das ist, was die Schrift sagt, genau sind wir auch das ewige Licht oder ist in uns das ewige Licht der Herrlichkeit Gottes jetzt schon. Und schaut einmal, was das alttestamentliche Buch der Sprüche sagt, Kapitel 4, Vers 18. Sprüche 4, Vers 18. Sprüche 4, Vers 18 sagt uns Folgendes. Der gerechten Pfad, ihr Lieben, ein Mensch, der in der Heiligen Schrift als gerecht erklärt wird, ist immer ein solcher, der im Glauben steht und der mit der Gerechtigkeit Christi überkleidet ist. Sonst wird ein Mensch nicht gerecht genannt. Ja? So, der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tage. Wann ist der volle Tag, wo es keine Nacht geben wird? In der neuen Wirklichkeit Gottes. Ja? Und so muss es in unserem Leben dann auch sein, wenn wir zu Jesus uns bekennen. Ja? Wir werden mit der Gerechtigkeit Christi überkleidet. Auf unserem Lebensweg scheinen wir, sollen wir für Jesus scheinen. Wir freuen uns, weil wir uns auf diese wunderbare himmlische Stadt freuen. Und zu diesem Zeitpunkt werden wir aber vollkommen dieses Licht Gottes, diesen Glanz Gottes erleben, in der Stadt, aber auch in unserem Leben. Und wie herrlich wird das sein. Zwei Dinge. Auf zwei Dinge möchte ich uns aufmerksam machen, bevor ich mit uns weitergehe. Ihr Lieben, die neue Welt und die neue Stadt, das neue Jerusalem, es wird eine neue Wirklichkeit sein. Es wird eine neue Ordnung sein. Diese neue Ordnung wird neue Gesetze haben. Und auch angesichts dessen, was uns darüber in der Heiligen Schrift gesagt wird und offenbart wird, ja, sehen wir, vermuten wir manches, aber wir können doch nicht alles wirklich erfassen mit unserem Verstand. 1. Korinther 13, Vers 12 sagt uns Folgendes: Wir sehen jetzt durch einen Spiegel und dunkles Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Ja? Aber der Hinweis ist der, diese Dinge, die uns selbst in dem Wort offenbart werden, es ist nur ein kleiner Lichtblick, wir erkennen das, sind erstaunt, aber vollkommen werden wir es nie begreifen, bis wir dann dort wirklich angelangt sind. So, ich gebe mein Bestes in meiner Erklärung, aber selbst in meiner besten Erklärung werde ich lange nicht all das erklären können, was tatsächlich das neue Gottes ausmacht. Und wenn ihr eines Tages oder zu seiner Zeit in das neue Gottes eingeht, ihr werdet an mich nicht denken. Aber vielleicht denkt ihr, naja, unser Prediger hat es versucht, aber er konnte es doch nicht richtig erklären, ja, nicht voll erklären. Aber das, was ich versuche, in meinem Besten zu tun, zu erklären, wie das neue Jerusalem sein wird, das soll uns ermutigen, das soll uns stärken auf unserem Lebensweg mit Jesus. Und vor allem, ihr Lieben, wissend diese Dinge, wissend, was uns erwartet, wir können mutig sein und ganz ruhig auch diese Realitäten ansprechen, die uns in der Heiligen Schrift erklärt werden. Manche Menschen hören das zu und denken, naja, der erzählt uns vielleicht einen Käse. Ihr Lieben, meine Frau und ich, wir waren irgendwann jetzt dieses Jahr in White Rock gewesen, Freunde besucht, am Meer spazieren gegangen, das war sehr schön. Und dann gehe ich an einer Gruppe Leute vorbei und der Mann erzählt über Evolution, über Millionen von Jahren und ach du meine Güte. Ich denke, wenn man ihm zuhört, muss man denken, der ist doch nicht mehr bei Sinnen, nicht mehr bei Verstand, aber wenn er den Mut hat, das weiterzugeben, sollten wir umso viel mehr Mut haben, von Jesus zu sprechen. Und diese Realitäten, die uns in der Heiligen Schrift offenbart werden, auch den Menschen ruhig sagen, ob es nun der Himmel oder die Hölle ist. Ihr habt diese Geschichte auch gehört von einer älteren Dame, die im Flugzeug saß und die Bibel am Lesen war. Ja? Und dann setzt sich so ein gut gekleideter junger Mann, ein Manager, was weiß ich, zu ihr, schaut rüber, was die macht und sieht, oh, die liest die Bibel. Und dann sagt er so ein bisschen spöttisch, naja, sie glauben doch nicht im Ernst, was sie da in der Bibel lesen. Und die ältere Dame, sie nimmt ihre Brille ab, schaut sich den jungen Mann an und sagt, Wenn ich's nicht glauben würde, würde ich darin nicht lesen.
Ah, sagt der junge Mann. Sie glauben doch nicht wirklich an einen Himmel. Sie glauben doch nicht wirklich, dass im Himmel da der Jona rumlauft, der seinerzeit von einem Wal verschluckt worden ist.
Und die ältere Dame sagt, doch, doch. Und ich freue mich, dem Jona zu begegnen und ihn zu fragen, was seine Erfahrung gewesen ist dort in dem Wal. Kein Problem.
Ah, sagt der junge Mann. Aber was ist, wenn Jona nicht im Himmel ist?
Dann sagt die ältere Dame zu ihm, dann können Sie mit ihm sprechen. Ja, dort an dem Ort, wo Sie dann hinkommen. Ihr Lieben, wir brauchen uns nicht darüber aufregen, dass Menschen uns auslachen wollen oder so ein bisschen spöttisch rüberkommen. Aber diese Realitäten, wir sagen doch nichts, was nicht unwahr ist, oder? Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen vorsichtig sein, mit Sicherheit. Aber wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wie kann man, ja, ich verstehe, wie man kann, ja? Aber schaut mal, wenn Menschen zu uns kommen und nun anfangen, über uns zu lachen, weil wir an einen Schöpfergott glauben, dann können wir fragen, woran glaubst du? Glaubst du an Evolution? Und wenn er sagt, ja, natürlich glaube ich an die Evolution, dann können wir sagen, Mensch, dann hast du viel größeren Glauben wie ich. Ja, wieso denn? Ja, ganz einfach. Hast du irgendwo miterlebt, dass durch eine Explosion etwas Sinnvolles entstanden ist? Und du sagst, durch eine Explosion ist das ganze Leben entstanden. Für mich ist das ein größerer Glaube, als zu glauben, dass Gott, der Schöpfer, alles geschaffen hat. Ja? Und wir können Sie darauf hinweisen, dass in der Ukraine im Moment sehr viele Explosionen passieren. Entsteht da etwas Sinnvolles? Nein. Und zu glauben, dass aus einem Stein Leben kommen kann, dazu gehört sehr viel Glauben. Sehr, sehr viel Glauben. Ja? So, die Wahrheit ist auf unserer Seite. Aber selbst wenn die Wahrheit auf unserer Seite ist, müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir mit Menschen umgehen. Denn die Angriffe sind schlussendlich nicht gegen uns, sondern gegen Jesus Christus. Und deshalb sagt Kolosser 4, Vers 6 folgendes. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Was meint es? Müssen wir immer wieder Salz dabei haben und dann, wenn wir reden, dann draufstreuen? Wir verstehen, was gemeint ist. Ja, wir können ruhig ein bisschen herausfordernd diese Menschen dann auch ansprechen. Zum Beispiel wie diese ältere Dame. Ja, da kannst du ja mit ihm reden, wo immer du bist. Was? Ja, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Ja? So, und das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Jetzt ist die Herausforderung für mich auch, da in 2 Minuten zu landen, und ich habe noch einige Seiten hier, so deshalb überspringe ich und komme zu einem sehr interessanten Thema oder zu einer sehr interessanten Frage, die ihr mit Sicherheit auch gehabt habt. Zugang der Stadt. Und das ist der 4. Punkt, mit dem, über den wir gemeinsam nachdenken wollen, jetzt in aller Eile. Aber ich möchte das trotzdem ansprechen. Vers 24 bis 27. Schaut einmal. Es wird gesagt, und die Könige auf Erden, Vers 24b, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen des Tages, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und dann weiter, und es wird nicht hineingehen in sie irgendetwas Unreines, und das da Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Ja? So, jetzt, wie gesagt, etwas echt Faszinierendes begegnet uns hier. Warum ist es faszinierend? Naja, wenn die Heiligen des Alten und des Neuen Testaments in dem neuen Jerusalem leben, so, wer sind die Könige, wer sind die Völker, die hier genannt werden? Wer kommt wirklich und bringt praktisch ja, die Herrlichkeit in diese Stadt? Und auch hier sagen uns manche Bibellehrer, ja, wir müssen das geistlich verstehen, das sind wir, ja, und das wird einfach nur erklärt, dass wir dann Zugang zu Gott haben, bla 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 bla. Ja, Man kann sehr schnell etwas vergeistlichen, aber das brauchen wir nicht. Ja? Schlussendlich, wir schauen uns den Text an und sehen, dass uns die Maße gegeben werden, die Steine werden genannt und. Das sind alles Dinge, die greifbar sind. Wir brauchen das nicht unbedingt zu vergeistlichen. Das macht doch alles einen Sinn. Ja? Aber wer sind diese Menschen, die kommen werden? Letzten Sonntag habe ich mit uns darüber gesprochen und ich habe gesagt, dass im Alten Testament das Volk Israel in derselben Weise gerettet wurde, oder die Menschen aus Israel in derselben Weise gerettet wurden, wie die Menschen des Neuen Testaments. Und das ist durch den Glauben an Jesus Christus. Die alttestamentlichen Gläubigen schauten nach vorne auf den kommenden Messias. Wir im Neuen Testament schauen zurück auf den schon gekommenen Messias. Wir haben es um einiges besser. Wir kennen seinen Namen. Ja. Und in der Weise, wie Gott arbeitet, ist es doch anders. So, wir erkennen also zwei Programme. Alttestamentliche Heiligen, Israel und neutestamentlichen Heiligen, die Gemeinde des Herrn. Und als wir dann rausgegangen sind, die Schwester Gretel hat mich angesprochen. Ja, was ist aber mit den Menschen, die vor Abraham gelebt haben? Wie kommen sie zum Glauben? Wie kommen diese Menschen zum Glauben? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, die eigentlich die Bibel für uns beantwortet. Nicht nur einmal, sondern etliche Male. Ich will mit euch das ansprechen, was in Kapitel 11 des Hebräerbriefes gesagt wird. Schaut einmal, lasst uns das aufschlagen. Hebräer Kapitel 11, Vers 4. Wir wissen, dass in Kapitel 11 des Hebräerbriefes uns die Glaubenshelden des Alten Testaments genannt werden. Ja? Abraham wird genannt. David wird genannt, Moses werden genannt, aber schaut einmal, mit wem die Liste eigentlich anfängt. Und das ist auch interessant. Es wird gesagt, durch den Glauben hat Abel, wer war Abel? Ist nicht mein Nachbar, ja? Wer war Abel? Sohn Adams und Eva. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Und deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei. Aha, da haben wir es. Da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. So, wie ist Abel, der ja lange bevor Abraham gelebt hat, 2000 Jahre, genau, ungefähr genau, wie ist er gerettet worden? Genau wie Abraham, ja, durch den Glauben. Und hier ist noch eine Frage, wie werden die Menschen, die im tausendjährigen Reich sind, gerettet werden? Genauso. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, niemand kommt zum Vater als durch mich. Niemand. Das fängt mit, sagen wir mal mit Abel an, bis zu dem schlussendlichen Menschen in dem tausendjährigen Reich, der zum Glauben kommt. Ja, auch in dem tausendjährigen Reich müssen Menschen für Jesus sich entscheiden, um gerettet zu werden, weil sie in Sünde geboren werden. So, okay, das ist verständlich, aber die Frage ist natürlich diese, in dem, was wir jetzt erklärt haben. Was ist denn nun mit Abel und all den anderen Menschen, die bis Abraham gelebt haben, in dieser Zeitspanne von 2000 Jahren, sie gehören nicht zu dem Programm Israels. Und sie gehören auch nicht zu dem Programm der Gemeinde. Wie ist das mit den Menschen, die zum Glauben kommen im tausendjährigen Reich? Die Gemeinde ist ja in einer anderen Weise da, schon in einem verklärten Leib werden wir dabei sein. Sie gehören ja auch nicht zu dem Programm der Gemeinde. Was ist mit diesen Menschen? Wo sind sie zu erkennen? Hat Gott ein anderes Programm für diese Menschen? Und ich kann mir das vorstellen. Ja? Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel die Menschen, die im Millennium, im tausendjährigen Reich zum Glauben kommen werden, die Erde und den Himmel bewohnen werden. Warum würde Gott einen Himmel schaffen und eine neue Erde schaffen, die unbewohnt ist? So, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Menschen, die im tausendjährigen Reich gerettet werden, eben den Himmel bewohnen und wir als Gemeinde dann in dem neuen Jerusalem als tatsächlich Priester Gottes dienen werden. Ja, weil das Neue Testament, so wie ich verstehe, das auch sagt, dass wir eben das auserwählte Geschlecht sind. Ja, auserwählt wozu? Hören wir einmal hin. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ja? So, in welcher Weise sind wir als Gemeinde auserwählt und wofür? So, warum können diese Worte sich nicht auf die Gemeinde und ihren wunderbaren und vollkommenen Dienst in dem neuen Jerusalem sich beziehen? Und das ist übrigens genau wie der Bibellehrer Vernon McGee das gelehrt hat zu seiner Zeit, dass die Gemeinde als diese neue Priesterklasse Gottes in dieser Stadt Jerusalem eigentlich als Priester Gottes vollkommen den vollkommenen Dienst Gott leisten werden. So, vieles verstehen wir noch nicht im Zusammenhang des neuen Jerusalem, aber eins verstehen wir, ja, was uns gerade im Zusammenhang dieser neuen Stadt, neuen Himmels und neuer Erden gesagt wird, und dass es keine Sünde in dieser Stadt geben wird. Ja, und das ist etwas, was mich persönlich erfreut. Es wird keine Lüge geben, kein Krieg, kein Betrug, keine Korruption, keine Bandenkriege, keine Drogen und so weiter. Es wird eine perfekte Stadt sein. Ich schließe hier ab und ich möchte eigentlich mit einer Illustration abschließen, die so ein bisschen das zusammenfasst, was wir gemeinsam gelernt haben, auch im Zusammenhang dessen, wie man in diese Stadt kommt. Es ist eine wahre Geschichte, die sich zugetragen hat vor etlichen Jahren. Und zwar in der Stadt Seattle. Habt ihr Seattle schon mal gesehen? Seattle, ja. Eine Sängerin wurde eingeladen zu einer großen Hochzeit. Das war eine Hochzeit, die ein sehr reicher Mann veranstaltet hat für die einzige Tochter, die er hatte. Und das reichste oder das teuerste Restaurant wurde dafür gemietet. Und diese Sängerin, eigentlich, sie war schon sehr bekannt gewesen in Seattle, sie wurde auch eingeladen, um dort zu singen. Und sie dachte, boah, das ist ja wunderbar. Ja, das ist ein wunderbarer Schritt nach vorne. Das wird mir helfen in meiner Karriere, weil dort alle bekannten Familien der Stadt sein werden, alle reichen Leute sein werden. Es ist schön, dass die mich einladen und ich dort auftreten darf. So. Sie kommt zur Hochzeit, ja, zu diesem Restaurant, hat ein sehr schönes Kleid an, hat ihren Mann dabei, ist vorbereitet, hat ihre Noten dabei, sie weiß genau, welche Lieder sie singen wird. Und da ist der Türsteher und der fragt die junge Dame, die Sängerin, naja, haben Sie die Einladung zur Hochzeit dabei? Jeder hat eine schriftliche Einladung bekommen, der zur Hochzeit eingeladen worden ist. Und die Frau sagte, nein, ich habe, aber Sie kennen mich doch, ich bin die Sängerin so und so, Sie können mich ruhig reinlassen. Der Türsteher sagte, nein, nein, es spielt keine Rolle, ob ich Sie kenne oder nicht. Meine klare Anweisung ist es, nur solche reinzulassen, die eine schriftliche Einladung haben. Haben Sie die Einladung dabei? Da fängt die junge Dame an zu weinen. Ja, die hat die Einladung nicht dabei. Und sie bittet und bettelt und der Türsteher sagt, nein, meine Anweisung ist klar, keiner kommt hier rein ohne diese Einladung, die ausgeschickt worden ist. Und so musste sie vor der Tür stehen bleiben. Ja? Und ihr Mann stand da und sagt, Betty, was ist denn passiert? Und sie sagte zu ihm, ich dachte, dass ich so bekannt bin in der Stadt, ich brauche keine Einladung. So, und das ist eine Illustration für uns. Ja, es spielt keine Rolle, ob wir nun Kinder zum Beispiel einer gläubigen Familie sind. Ja, es spielt keine Rolle, ob unser Großvater ein Evangelist gewesen ist und Prediger. Die klare Einladung der Heiligen Schrift an uns in die ist diese. Tue Buße. Tue Buße für deine Sünde und nimm Jesus Christus als deinen persönlichen Herr und Heiland an. Ja? Lebe für ihn, liebe ihn, so wie Gott dich befähigt, diene ihm. Aber wir müssen als allererstes mit dieser, ich sag mal, Gerechtigkeit Christi überkleidet werden. Und das geschieht bei der Wiedergeburt, wenn wir unsere Sünden Jesus bekennen. Ja? und ihn als unseren Herrn und Heiland annehmen. Wir werden mit der Gerechtigkeit Christi überkleidet und das ist die Eintrittskarte für den Himmel. Das sagt die Heilige Schrift. Ja? So, es spielt keine Rolle, wer uns kennt, woher wir kommen. Wir müssen mit der Gerechtigkeit Christi überkleidet werden. Johannes 1, Vers 12 sagt uns, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja, und das wird sich nie ändern. Wird sich nie ändern. Das Wort Gottes sagt uns hier, das ist der Zugang, das ist die Eintrittskarte in den Himmel und das ist Jesus Christus und seine Gerechtigkeit. So möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen, ihr Lieben. Amen. Amen. Und lasst uns gemeinsam noch zum Abschluss des Gottesdienstes beten. Ja? Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass in mancher Hinsicht dein Wort uns doch die Ewigkeit offenbart und wir verstehen nur einen ganz kleinen Bruchteil von dem, was uns wirklich gesagt wird. Aber auf der anderen Seite sagt uns dein Wort ganz deutlich, wie wir in diese Ewigkeit gelangen. Und das ist nur durch dich, Herr Jesus Christus. Und wenn wir diese Antwort kennen und darauf nicht eingehen, das ist nicht gut. Heiland, hilf uns einfach, weise zu sein und mutig zu sein, mit unserer Sünde zu dir zu kommen, wissend, dass du der einzige Heiland, Retter dieser Welt bist. Es gibt keinen anderen und wird auch nie einen anderen geben. Wir danken dir, dass noch die Möglichkeit besteht, der Buße, dass die Möglichkeit besteht, dass die Menschen sich zu dir in Buße zuwenden, gerade auch heute bei den Gottesdiensten, die dir geschehen. Möge der eine oder der andere angesprochen werden durch den Heiligen Geist und nicht nur das, überführt werden von seiner Sünde, und so dass er sich zu dir wendet in Buße. Wir preisen dich, Heiland, wir loben deinen heiligen Namen und wir danken dir für diese Gnadenzeit, in der wir leben dürfen.